Ich will noch Aaron Rodgers alles Gute zum 41. Geburtstag wünschen. Der hat ja nämlich am Montag Geburtstag und möchte damit in dieser Saison nie wieder auch nur ein Wort über die New York Jets verlieren. Bitte.
Happy Birthday.
Bitte das letzte Wort über die Jets.
Und schöne Rodgers. Doku.
Schöne Doku. Alles Gute für die Doku, aber lass uns bitte footballtechnisch in Ruhe.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Ja, dann hallo zu einer ganz besonderen Folge, denn es ist ein Jubiläum, mein lieber Christoph Stadler.
Rodgers Geburtstag.
Da bist.
Nein, wir feiern den Rodgers Geburtstag.
Nein, wir feiern nicht den Rodgers Geburtstag, aber es gibt auf jeden Fall auch für dich, kann ich schon mal sagen, mein lieber Christoph, Gebäck am Sonntag. Das werde ich mitbringen zur Endzone, denn heute, und jetzt löse ich auch es auf,
ich weiß,
ist unsere Podcast-Folge Nummer 50. Ah. Wir haben runden Geburtstag heute. Ist zwar noch eine kleine Zahl, die wird noch auf 1000 ansteigen, eh klar. Aber herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge, Christoph Stadler. Schön, dass du wieder da bist.
Danke dir. Wir sind dann mit 9 Ausgaben älter als Aaron Rodgers. Yes.
So sieht's mal aus.
Den alten Chat-Sack überholt. Oh, sorry, habe ich das laut gesagt? Sorry.
Ja. Ich merke schon, in welcher Stimmung du heute bist. Ich war eigentlich so in Feierlaune heute, aber gut, du stichelst gerne, das ist ja auch gut so.
Ja, wenn du nicht Aaron Rodgers 2.0 bist, dann wird das hier alles ganz friedlich weihnachtlich ablaufen.
Da brauchst du dir
vorweihnachtlich.
Keine Gedanken machen. Zu diesem 50. Jubiläum, wie gesagt, bringe ich dir, hab mir sagen lassen, Vanillekipferl isst du gerne, bringe ich dir am Sonntag vielleicht sogar selbstgebackene mit. Gut,
was esse ich nicht gerne, ist die andere Frage, aber ja, stimmt.
War ja, sehr gut. Nee, an der Stelle sei gesagt.
50. Ausgabe von Enzo und der Sonnen NFL Talk. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, stark.
Ja, voll. Und das ist natürlich auch eures Dankes. Keine Ahnung, jetzt schon am Anfang schlechtes Deutsch, das ist immer kein gutes Zeichen. Aber vielen Dank an alle Zuhörer und Zuseher, die uns auch auf der DAZN-Plattform sehen oder überall bei Podcast-Anbietern hören. Gerne weiterhin Sternebewertungen dalassen, wenn ihr mögt. Und 50 weitere Folgen.
Nee, dann lass uns anfangen. Du musst in die Küche Vanillekipferl machen. Deswegen, da bin ich aber sehr gespannt. Ich bin da sehr kritisch, aber probier dein Glück.
Okay.
Am Ende esse ich trotzdem alles. Nee, werden wir vielleicht ein bisschen sportlich. Die ersten Playoff-Entscheidungen, wir haben es letzte Woche angekündigt, es gibt die ersten Lynching-Szenarios. Die Bills sind Divisionssieger zum 5. Mal in Folge. Die AFC East gewonnen. Die Chiefs sind Kelce und Priest in den Playoffs dabei. Die Lions haben es noch nicht geschafft. Können es jetzt schaffen, genauso wie die Vikings und die Eagles. Und, das ist tatsächlich an mir ein bisschen vorbeigezogen, Pro Bowl Voting ist ja losgegangen.
Oh ja, stimmt.
Ist an mir völlig vorbeigezogen, als ich gelesen, Lamar Jackson hat bislang die meisten Fanstimmen bekommen. Mir völlig vorbeigezogen.
Ja, stimmt. Da hatten wir letztes Jahr, glaube ich, genau das gleiche Thema in diesen 50 langen Folgen bereits. Also werden wir vielleicht uns mal nächste Woche drum kümmern. Heute kümmern wir uns um Herrschaften, die es vielleicht nicht in den Pro Bowl schaffen. So viel sei schon mal gesagt. Aufgrund der aktuellen Leistung. Es geht um die Atlanta Falcons und um die Cincinnati Bengals. Wir haben zwei Gäste mit dabei im englischen Interview. Ich habe es jetzt revidiert, weil Joe Burrow und so, ne, das sieht ja für den Pro Bowl vielleicht gar nicht schlecht aus, rein statistisch. Aber dazu später mehr. Wir müssen natürlich wie immer ein paar Neuigkeiten abarbeiten.
Jo.
Die News.
Fangen wir mit dem Elefanten im Raum an, oder?
Ja.
Und zwar, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber wir müssen schon nochmal ansprechen. Die Chicago Bears entlassen Matt Eberflus. Ich meine, du hast das Spiel kommentiert an Thanksgiving. Dieses Katastrophenspiel gegen die Lions oder bei den Lions. Ich glaube, wir müssen nicht mehr genau sagen, warum er entlassen wurde. Clock-Management, was eine Entscheidungsfindung, und man hat sie danach bei den Spielern auch gehört, da haben sich sehr, sehr viele sehr, sehr negativ geäußert, so quasi, wir Spieler haben alles gemacht, um das Spiel zu gewinnen und nicht zum ersten Mal.
Ja. Also ich bin überrascht gewesen im Nachgang an diese Begegnung, dass es ja im Vorfeld an diese Begegnung ja immer schon gehießen hat, es ist super, dass wir einen neuen Offensive Coordinator haben. Stichwort, die Spieler werden dementsprechend gut eingesetzt. Das war unter Waldron ein bisschen merkwürdig. Der hat uns falsch behandelt, nenne ich es jetzt mal. Das ist mit Thomas Brown besser geworden. Es scheint aber mir auch so, dass es mit Matt Eberflus ja eine größere Thematik auch noch gewesen ist, dass sich die Spieler dort nicht wohlgefühlt haben. Das ist jetzt ad acta gelegt. Thomas Brown übernimmt jetzt auch als Interims Head Coach, da bin ich auch sehr gespannt, der scheint wohl sehr, sehr beliebt und anerkannt zu sein bei dem Team. Und am Ende des Tages war uns allen klar, dass Matt Eberflus nach diesem Desaster, am Ende des Tages muss man das ja so sagen, dass sein Team dann nochmal runtermarschiert und das einfach verkackt, auf gut Deutsch, da nochmal was zu machen. Und das war, glaube ich, die achte Kirsche auf der Torte bereits. Und dann war es ja klar, dass er gehen muss. Und jetzt wird sich um einen neuen gekümmert.
Müssen wir nochmal sagen, was da passiert ist bei deinem Spiel?
Ja.
In kurzen Worten, weiß ich, ich glaube, fast jeder wird es mitbekommen haben, oder?
Ja, ja, jeder wird es mitbekommen haben. Die sind das Feld nochmal runtermarschiert, hätten durch ein Field Goal gegen die Lions gewinnen können, beziehungsweise eine Overtime erreichen können. Und haben halt einfach noch eine Auszeit übrig gehabt und haben diese Auszeit nicht genommen, haben eine No-Huddle-Offense gespielt, die viel zu lange gedauert hat, einen tiefen Pass, Uhr abgelaufen, Ende des Spiels verloren. Danke, ciao. Und mit Eberflus stand dann nach Schlusspfiff da. Da habe ich so ein Meme gesehen, auch mit so einem Äffchen, das diese Becken in der Hand hat.
Dieses so klatschende,
ja, das klatschende Äffchen. Und genauso war es am Ende des Tages. Also einfach die Möglichkeit, auch wenn es um die Bears nichts mehr geht am Ende des Tages, weggeworfen, einen Divisionsrivalen an einem Thanksgiving-Spieltag, wo die ganze Nation zuguckt, nochmal eins auszuwischen.
Ja, so im Nachhinein jetzt echt bitter eigentlich gelaufen, dass du letztes Jahr so eine gute zweite Saisonhälfte hattest, weil das hat ihm auf gut Deutsch ja den Arsch gerettet. Also ich war damals auch immer der Meinung, nee, entlass auch Matt Eberflus, hol den offensiven Headcoach für Caleb Williams und hatte natürlich eine super zweite Saisonhälfte. Die Defensive war wirklich überragend, die haben knapp über 17 Punkte pro Spiel zugelassen, wo ich dann selber bei mir gemerkt habe, den kannst du ja eigentlich fast nicht entlassen nach den Zahlen. Aber es war vielleicht so ein bisschen trügerisch, weil die Gegner halt Carolina hießen, Minnesota mit einem Ersatzquarterback, die Cardinals, die Falcons, damals halt noch nicht mit Cousins. Okay, ist die Frage, ob das mit Cousins so gut ist, aber natürlich ist Cousins ein anderer Quarterback als ein Desmond Ridder beispielsweise. Und jetzt natürlich, jetzt gibt's so Kandidatennamen, wollen wir, glaube ich, jetzt noch nicht zu sehr darauf eingehen, sondern vielleicht, wenn dann was kommt, aber Cliff Kingsbury wird zum Beispiel genannt, der mit Caleb Williams bei USC zusammengearbeitet hat, da war offensiver Berater, glaube ich, war das offizielle Wording. Wäre natürlich schon spannend. Ich wünsche mir auf jeden Fall einen offensiven Headcoach für die Bears.
Ja, das auf jeden Fall. Caleb Williams braucht Unterstützung. Die Skillplayer, die ich für sehr passabel halte, brauchen Unterstützung.
Haben wir ja gesagt, schon, das ist so.
Was da kommt. Und apropos, haben wir auch gesagt, ihr könnt vor 4 Wochen, glaube ich, auch nochmal reinhören. Das müsste Folge 46 oder 45 gewesen sein. Das steht natürlich auch im Titel dann dabei. Da haben wir über die Bears nochmal explizit gesprochen.
Genau, mit Marc Barnekow vom Bears-Podcast, ja.
Ist in der Zwischenzeit sehr viel passiert, aber da gibt's dann auch nochmal so ein paar Insights über die Bears-Situation, auch von ihm. Das war wirklich sehr interessant. Und jetzt haben wir halt, Matt Eberflus ist jetzt, wie so viele so schön gesagt haben, Matt überflüssig oder soll sich jetzt eine Auszeit nehmen. Und dementsprechend ist das jetzt erstmal ad acta gelegt.
So ist es. Dann gehen wir weiter, was die News anbelangt. Was ist unsere Liste? Taysom Hill hat sich verletzt, Kreuzbandriss zugezogen, Saison aus. Ja, können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Schade, gute Besserung. Die eierlegende Wollmilchsau der Saints, der wird ihnen wahrscheinlich definitiv fehlen, weil wenn eigentlich was ging, war immer er irgendwie mit dabei.
Ja, also da gab es ja auch diese Saison, glaube ich, einmal NFL-Rekord, passen, laufen, werfen, fangen, grätschen, keine Ahnung, was der alles macht. Unfassbar, aber sehr, sehr schade, weil das ist wirklich so eine Identifikationsfigur geworden für die Saints, der jetzt da raus ist. Auch erstmal nicht mehr auf dem Platz stehen wird der Linebacker der Houston Texans, was ist denn heute los? Von den Texans, Aziz Al-Jair, der ist für 3 Spiele gesperrt worden nach diesem üblen, harten, späten Hit an den Kopf von Trevor Lawrence. Das wird mit Sicherheit auch leider, muss man an der Stelle sagen, jeder gesehen haben.
Ja, auch bei Lawrence ist vielleicht auch noch on top. Der ist noch im Concussion-Protokoll, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, was Doug Peterson gesagt hat. Ja, ich glaube, über die Strafe brauchen wir nicht reden, weil er auch ja Wiederholungstäter ist. Da wird dieser Brawl danach eben auch noch mit einberechnet. Was ich tatsächlich sehr, sehr spannend fand, der GM der Texans, Nick Caserio, hat er danach gemeint oder hat es angemahnt, dass die Strafen so ein bisschen inkonsistent ausgesprochen werden. Ich muss sagen, ich bin da zu einem gewissen Grad, bin ich sogar bei ihm. Was ich nicht ganz verstehe, hat er zum Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, dieses Brian Branch Beispiel gebracht von den Lions gegen die Packers, die jetzt wieder gegeneinander spielen. Und das war halt nicht zu vergleichen. Das war einfach ein blöder Vergleich. Lawrence, der war am Sliden, das hat einfach Al-Shair nichts mehr zu tun, zumindest nicht mehr so brutal. Mhm. Und das bei den Lions war ja mit Branch, dass Bo Melton kommt da wieder runter und natürlich ist dann Helmet to Helmet. Aber da hat zum Beispiel Tom Brady, der das kommentiert hat, gemeint, für ihn ist es natürlich eine Strafe, aber keine Ejection. Ganz viel mit Flo Berenberg, der das damals für uns kommentiert hat, auf der Zone als Einzelspieler auch gemeint, ist auch eine harte Entscheidung, da fand ich den Vergleich nicht ganz so passend. Die grundsätzliche Aussage fand ich mal gar nicht so abwegig vom GM der Texans.
Bin ich bei ihm und auch bei dir. Ich finde es nur, und das ist, glaube ich, genau das, die Problematik dabei, ist immer alles sehr schwer zu vergleichen. Weil da so viele Faktoren zusammenkommen, Geschwindigkeit, geht er runter, geht er nicht runter, wo ist der Ball, wie verhält sich der Defender, ist er weit mit dem Kopf unten, ist er auf der normalen Höhe und ist es unglücklich. Da sind ja so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Grundsätzlich sehe ich das schon auch so. dass das passieren kann, weil ich verteidige da oftmals auch die Spieler. Es ist unfassbar schwer in einer Nanosekunde, das ist die unterste Einheit, die es gibt, das noch zu erkennen, ob der jetzt slidet oder nicht. In dem Fall von Al-Shaair muss ich aber sagen, das ist klar erkennbar und er kommt halt viel zu heftig rein. Deswegen finde ich am Ende des Tages die Sperre gerechtfertigt.
Definitiv.
Aber bin dabei bei euch generell gerne auch, was ihr so meint da draußen. Schreibt uns gerne. Ist halt einfach schwer zu vergleichen, aber ja, es ist halt dann kommt halt so eine Ungleichheit zustande irgendwie, finde ich, ja.
Genau, also der wird jetzt ein bisschen fehlen. Dann haben wir noch, ich glaube, das haben wir in unsere Liste gar nicht reingeschrieben. Dexter Lawrence fehlt ja bei den New York Giants. Der hat sich im Ellbogen verletzt, ist auf IR auch Saisons, genauso wie der Tight End Theo Johnson mit einer Fußverletzung auf IR. Bei Lawrence natürlich bitter, war ja schon zwischenzeitlich so ein Defensive Player of the Year Kandidat. Jetzt ein bisschen auch abgebaut, genauso wie die Giants. Ja, fehlt jetzt für New York. Da ist aber eh die Saison vorbei.
Ja, schöner Nebensatz. Wer übrigens auch, jetzt springe ich in unsere Liste, gegen New York fehlen wird, ist der Wide Receiver der Baltimore Ravens, Deontay Johnson. Es ist brandheiß. Wir nehmen am Mittwochabend auf. Der ist jetzt für ein Spiel suspendiert worden. Die haben jetzt eine Bye-Week. Heißt also in Woche 15 gegen die Giants wird er nicht mit auf dem Feld stehen. Er hat sich gegenüber dem Team nicht gut verhalten, mit schädlichem Verhalten, wenn man das frei übersetzen mag. Da gibt es keine weiteren Kommentare seitens der Ravens, die das gesagt haben, der ist suspendiert und mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Stimmt,
blöd gelaufen bisher für alle Seiten.
Check ich erst, der ist ja quasi 2 Wochen raus. Nicht nur ein Spiel, sondern 2 Wochen. Dadurch, ja, du hast vollkommen recht. Das korrekt, ist erst jetzt, hat erst jetzt geklingelt in meinem Köpfchen. Ja, stimmt.
Gerne. Hast du auch ein Äffchen im Kopf.
Ah, ich bin jetzt so im Vanillekipfel-Modus. Ich zähle keine Schäfchen, ich zähle Vanillekipferl. Gehen wir weiter bei den News, sonst halten wir uns da zu lange auf. Emmanuel Forbes wurde entlassen von den Washington Commanders. Das kann man, glaube ich, definitiv als absolutes Missverständnis bezeichnen. 2023, damals schon durchaus so ein leicht umstrittener Pick, 16. Pick unter Ron Rivera damals noch. Er ist halt eben nicht wahnsinnig groß mit 1,83, aber viel schwieriger ist es. Der wiegt halt nur knapp über 80 Kilo. Der war bisher enttäuschend bei den Commanders. Gab öfter schon mal Gerüchte, dass er ja released werden könnte. Jetzt ist es passiert, ist jetzt ganz aktuell bei den Rams untergekommen. Die haben ja für so einen Spieler, der woanders gescheitert ist, eigentlich ein ganz gutes Händchen. Ich finde es spannend, was die Rams da draus machen. Vielleicht auch auf lange Sicht gesehen.
Und am Ende des Tages habe ich noch nichts zu gelesen, aber Sean McVay ist ja immer, weil die ja auch lange Zeit keine Draftpicks hatten, ihr erinnert euch, trotzdem im Scouting immer ganz weit vorne dabei. Und Emmanuel Forbes ist ein ehemaliger First-Round-Pick. Also, dass der dann was drauf hat, ist den Rams wahrscheinlich auch schon nach wie vor auf dem Schirm und die geben dem dann nochmal eine Chance. Finde ich auch sehr, sehr spannend.
Ja, die machen das eigentlich immer gut. Deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, für ihn unter Umständen sogar ein richtig guter Move, wie es dann so insgesamt passiert ist.
Total. Kommen wir zum letzten Part unserer News, beziehungsweise dann schon Übergang in die nicht mehr News, sondern ein bisschen die Situation des Teams beäugt. Die San Francisco 49ers sind jetzt mal wieder ohne Running Backs da. Jordan Mason mit einer Knöchelverletzung auf der Injured Reserve Liste und ihr habt es vielleicht alle gesehen im Night Game. Christian McCaffrey ist von sich aus zu Boden gegangen, ist dann vom Feld gegangen und ist jetzt auch auf der Injured Reserve Liste und hat auch, wird die Saison nicht mehr spielen. Also unglücklicher geht's nicht. Ich glaube, Christian McCaffrey steht sinnbildlich für A, die verletzte Misere der Niners und B, für die verkackte Saison der 49ers. Deutlich darf man es, glaube ich, sagen.
Ja, besser kann man es, glaube ich, nicht formulieren. Ich meine, das Spiel war dann alles in allem Mist, wobei das Laufspiel eigentlich ganz gut funktioniert hat im Schnee von Western New York. Aber natürlich stand da über allem, dass sich McCaffrey verletzt hat. Danach kam noch raus, dass Mason, ich glaube, er ist nicht offiziell auf IR, aber wird da vermutlich auch hingehen. Müsste man auch mal nachzählen. Ich glaube, das könnte auch ein Rekord sein, wie viele Spieler bei den Niners auf IR geschickt wurden in der ganzen Saison. Das müsste rekordverdächtig sein. Ja, damit, es sind noch rechnerische Chancen da, ganz ehrlich, ich sehe die Niners in der NFC West jetzt rauspurzeln, weil Isaac Garendo hat es bisher, finde ich, gut gemacht, aber er ist jetzt halt dein Nummer 1 Back. Du hast Israel Abanikanda noch geholt als Nummer 2 Back. Boah, das wird nicht leicht werden und ich glaube, bei den Niners wird man dann irgendwann auch mal eine Grundsatzfrage stellen können. Ich meine, viele Niners-Fans fordern schon den Kopf von Shanahan. Ich glaube, das ist ein bisschen
das ist übertrieben.
Verfrüht noch, wobei ich irgendwo schon nachvollziehen kann, vielleicht geht so eine Liaison auch mal zu Ende. Ist jetzt doch viele Jahre, aber ich finde es jetzt vor allem nach dem Spiel gegen die Bills mit dem Schnee-Game, das Timing finde ich nicht ganz so optimal. Aber ich glaube, da werden ein paar spannende Sachen kommen danach. Wie geht's weiter mit Deebo Samuel? Tradet man den? Ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Ich habe es mal ein bisschen en Detail angeschaut. Der hat jetzt Vertrag bis inklusive 2025, hat damals ja für 3 Jahre und knapp 72 Millionen unterschrieben. Wenn du ihn tradest oder entlässt vor Juni, sind es fast 32 Millionen Dead Cap, was du mitschleppst. Der Cap-Hit liegt aber bei 16 Millionen. Also macht es eigentlich keinen Sinn, ihn da so abzugeben. Dementsprechend, also wenn du ihn tradest oder releast, wäre er eigentlich doppelt so teuer für dich, ohne dass er da ist. Mhm. Und würdest du ihn nach Juni entlassen, dann würdest du 5 Millionen einsparen für 2025. Das wird dann vielleicht wieder ein bisschen mehr machen, weil du das restliche Gehalt auf 2 Jahre verteilen könntest. Dann wär's 2025 11 Millionen, 2026 21 Millionen. Aber wenn du sagst, dein Fenster ist noch offen, könnte es sein, dass dieser Trade gar nicht so viel Sinn macht. Weil ich auch schon mich öfter erwischt habe, dass ich sage, Debo ist nicht mehr auf dem Niveau, vielleicht den dann abschieben.
Ja, das ist das Problem. Das haben auch einige Fans übrigens auch schon geschrieben, ne? Mit Debo Samuel, der ja auch so diese Figur war von diesem ganzen Playoff und mehrmals Super Bowl-Teilnahme, Run der Niners. Man darf halt aber nicht vergessen, dass sowohl Debo Samuel mehrfach immer mal wieder verletzt war, als auch ein Brock Purdy immer mal wieder verletzt war. Das sind alles Sachen, ich glaube, das stört bei den Niners mittlerweile sehr, weil die müssen immer gucken, wer ist eigentlich fit. Und ich glaube auch, dass die dann letztendlich häufig, so wie jemand wie Debo Samuel auf dem Platz stand, ich erinnere daran, dass der vor, lass mich lügen, 5 Wochen, ich habe das Spiel kommentiert, auf dem Platz gestanden hat, gespielt hat und nach 3, 4 Snaps hat er aber gesagt, es geht doch nicht, mit einer Lungenentzündung,
darüber hatten wir auch gesprochen. Ja, genau.
Das sind alles so Sachen, dass die halt auch Spieler auf dem Platz haben, auch ein Brock Purdy, der hat, glaube ich, mehrere Blessuren, von denen man gar nicht wirklich weiß oder wie schwerwiegend die sind und trotzdem wird er reingeschmissen, weil sie es ja irgendwie müssen. Klar machen das irgendwie alle Teams ein Stück weit, aber ich glaube, bei den Niners wiegt es schon sehr, sehr schwer. Ich kann das verstehen, dass da einige sagen, ja, die Playmaker, die sie mal waren, sind sie nicht mehr. Auch ein Brandon Ayuk, das ganze Missverständnis, brauchen wir auch nicht mehr groß aufmachen, das Thema. Aber ich finde es auch verfrüht, Kyle Shanahan da zu sagen, jetzt, das sollte man sich
trennen. Ich auch jetzt mit einem Jahr, das einfach Mist läuft. Es sind zu viele Verletzungen und wir müssen sagen, dass in der Krise sich befinden und man muss wahrscheinlich irgendwann den Umbruch einleiten, weil Debo, weil CMC einfach zu viel verletzt sind und das wird ja nicht besser.
Und ja auch irgendwie Kosten. Du hast das bei Debo ja gerade schon runtergebrochen, aber bei allen anderen ist es ja ähnlich. Es gibt aber auch bei allen anderen, die einiges verdienen, halt auch Möglichkeiten, etwas einzusparen. Und da kommen die Niners hin. Das haben wir auch gesagt, wenn Brock Purdy irgendwann Vertrag etc. pp. Also das wird ja auch insgesamt spannend, rein finanzieller Natur.
Ja.
Und dann wird es vermutlich einen kleinen Umbruch geben, weil noch Verletzten hin oder her sind die Niners ein starbesetztes Team.
Ja,
absolut. Auf allen Ebenen.
Das Fenster geht zu, aber es ist noch nicht ganz geschlossen. Also für dieses Jahr schon.
Ja.
Aber vielleicht für 1 Jahr, 2 ist glaube ich schon fast zu viel, aber 1 Jahr. Mal schauen, was passiert, aber ich glaube, die Niners können wir, also in meinem Kopf, auch wenn nicht so viel Platz ist, aber da ist das Fenster zu, was die Playoffs anbelangt. Trotzdem würde ich die noch nicht ganz abschreiben und das werden wir beobachten, wie es da weitergeht, was da passiert.
So ist es. Und das ist die perfekte Überleitung zu dem, was wir jetzt vorhaben, denn es gibt 2 Teams, über die wir sprechen wollen, mit Gästen und wir wollen beginnen mit den Cincinnati Bengals, wo man ja immer sagt, die Offense ist überragend, Stichwort Pro Bowl, Joe Burrow überragend, Jamar Chase überragend, aber was ist eigentlich los, dass die so schlecht dastehen? Und Christoph, da haben wir mit ESPN Beatwriter Ben Baby
ein wenig gesprochen. Von ESPN, weil es ist jetzt schon verheerend bei den Bengals. Du verlierst 38-44 gegen die Pittsburgh Steelers. Ich glaube, die haben 2018 das letzte Mal 40 oder mehr Punkte aufgelegt. Russell Wilson sah in dem Spiel dann aus wie ein junger Gott, das ist er aber nicht. Und ich habe es mal aufgeschrieben, Cincinnati hat jetzt 6 Spiele mit mindestens 30 zugelassenen Punkten, haben sie natürlich alles verloren. Da kann nur Carolina mithalten. Die haben auch 6 Spiele mit mindestens 30 zugelassenen Punkten, alles verloren. Aber ich finde, bei denen ist zumindest der Trend positiv, was die Defensive anbelangt. Bei den Bengals wird es eigentlich von Woche zu Woche irgendwie nur nochmal schlechter. Und du merkst halt schon bei allem Lob für die Offensive, du bist halt brutal abhängig von Burrow und Chase, dass die zwei das wuppen. Wir hatten es gerade vorhin mit dem Pro Bowl, da hat's Burrow eigentlich fast verdient mit den Leistungen. Chase ist die Nummer 1, was Receiving Yards anbelangt, aber auch das habe ich mal nachgeschaut. Vielleicht, bevor wir loslegen, ein ganz mini kleines, schnelles Quiz mit dir, Flo.
Oha.
Big Plays.
Ja.
10 oder mehr Yards, also Receiving Yards. Was denkst du, ist Jamar Chase?
Ja,
machst du nicht zu kompliziert.
Ja, du musst die 1 sein wahrscheinlich.
Er ist die 1. Ja. 20 plus Receiving Yards.
Die 1.
Nee, da ist am schwächsten, da ist er auf Platz 6.
Ach krass, okay.
30 plus Receiving Yards. Also wir kommen zu den Big Plays.
30 plus, da ist auf jeden Fall Jameson Williams die 1, glaube ich, wenn ich so.
Das kann ich dir auswendig nicht sagen. Er ist auf jeden Fall die 2, du hast recht.
Ja, okay. Ja.
40 plus Yards.
Das wird immer kubbel. Ja. Auch die 2, sage ich.
Die 1.
Die 1.
Okay. Und noch 50 plus Yards, also wirklich diese ganz fetten Dinger.
Das sind ja nicht viele. Da kann ich mir vorstellen, dass Jerry Jeudy ihn jetzt ja vielleicht abgelöst hat.
Dann wäre die Nummer 2 und dann hast du recht.
Ja, okay, perfekt. Okay.
Ich kann die anderen Platzierungen nicht sagen, aber das zeigt mal, Chase ist einfach dieses Big Play Monster.
Ja.
Und wer setzt ihn ein? Joe Burrow.
Ja, Das ist, ja, aber das ist ja genau der Punkt. Und deswegen, liebe Leute, haben wir uns, Christoph und ich, wir unterhalten uns ja auch privat häufig darüber oder auf dem DAZN-Flur, angeguckt und ja, gesagt, irgendwie ist es doch, und wir hatten es ja auch letzte Woche in der Endzone, falls ihr den Vorlauf gesehen habt, da haben wir auch drüber gesprochen. Mit Luki Bergmann war ich da im Gespräch, dass alles richtig geil aussieht, vor allen Dingen in der Offense, genau mit diesen Sachen. Und trotzdem steht man schlecht und ist es so einfach, alles auf die Defense runterzubrechen, und das haben wir Ben Baby von ESPN gefragt, unter anderem.
Ja, Ben, thanks for your time. We want to talk a little about the Bengals because we are both very confused. On Sunday after the game, we both said more or less the same. What's going on with the Cincinnati Bengals? Can you give us help?
Yeah, that's the massive question around this club. And when you look at this, I think a lot of people, including inside the building, expected this team to be much better than it's been this season. And it starts with the defense. I think when you look at what they did defensively in the offseason, they understood that it was an issue going into the year. They went out, they got Geno Stone in free agency. They brought in Sheldon Rankins. You know, I would equate him to maybe the signing of Orlando Brown on the offensive line. That's what they wanted Sheldon to be on the defensive line. And you bring back Von Bell. You're hoping that Cam Taylor-Britt takes a leap. Mm-hmm. And just about everything that you did in the offseason turned out to not work out so far. Von Bell now benched. Sheldon Rankins hurt. And so that defense just has not been nearly good enough. And when you talk to guys on that side of the ball, you talk to coaches, they are firmly aware that that's the reason this team is as bad as it's been this season.
But is it truly that simple to blame, so to say, the defense, especially in zone coverage, I read already, because everything else, it looks statistically quite well. This is our question marks in our heads when you look at everything, and also the pass rush, for example, statistically quite good. But is it that simple to break it down on the defense that it's not a playoff team right now?
Yeah, no, I think that's it's really that simple, you know, and I think, you know, Jordan Battle, the second-year safety, said our job is to get the ball to Joey B and just let him go do his thing. And the guys on the defense know with how well that offense is playing that they're not holding up their end of the bargain. I think that's something they've said repeatedly over the course of the year. And when you look at it, I think there's plenty of blame to go around. The draft picks that they've had haven't really developed into what they've needed them to be. I think that what you're seeing from some of the veteran players hasn't been good enough as well. And I think there's things that Lou Anarumo, the defensive coordinator, can do better as well when you look at maybe the scheme and what they're trying to do and accomplish. Like you mentioned, I think they've been really bad in zone coverage. I floated that to a defensive player after the game, and he pointed out that, you know, there are some reasons why Lou is having to play zone, and he kind of told us as much on Monday. And I think when you look at it, the inability for them to trust their outside corners right now in the way that Cam Taylor-Britt's playing, the way that Mike Hilton's playing in the slot, which is why you're not seeing him on the field in key passing situations over the course of the season, those are really big. And something that I was thinking about before I came on with y'all, that defensive line just really has no juice outside of Trey Hendrickson. And three out of those four starters are hurt. You've got Sheldon Rankins out with the viral illness that seems pretty serious. Sam Hubbard playing with, I think, two-thirds of a hamstring and really does not have that explosiveness that he has, especially at his age. And then B.J. Hill has been playing banged up because they don't really have many other options. So between an injured line and a secondary not playing at the level you need, that's the recipe for just a complete disaster. And not knowing what you can call, what confidence you can call in terms of you know, play calls on that side. So, yeah, I think it is that simple.
Because the strange thing is, I think it was 2 years ago, it was a solid defense. I think we never will talk about a great defense in Cincinnati, but it isn't necessary because this offense is so damn good. But what happened during this 2-3 year span? And is the job of Lou Anarumo in danger now with this disappointing season?
Yeah, you know, I knew yesterday I asked him, I said, hey, you know, is this maybe the most pressure you felt in your 6 years here? And they have been very bad. When I first got here in 2019, they were the worst team in the NFL, and then they won four games after that. So I think everybody knows what a really bad Bengals team looked like. But he said, you know, I feel pressure every day, and I can tell in the way that he answered questions, he wanted to make sure that he took full responsibility. And I think that speaks volumes about where things are at on that side of the ball. He understands kind of, what you sign up for as an NFL coach. I think everybody who gets in the profession does. And like you said, a couple of years ago, that defense was really good when they went to the Super Bowl. But you look at it, Jesse Bates, I think, is a all-pro safety now in Atlanta. Trey Hendrickson, been a three-time Pro Bowler the last few years. I liked Larry Ogunjobi as a defensive lineman on the interior. Mm-hmm. I thought Sam Hubbard gave you a lot. B.J. Hill gave you a lot. Your linebackers were playing at a higher level. A guy that we don't talk about a lot is Chidobe Awuzie. He was mm-hmm. really good that year and a really underrated corner. Even in 2022, was playing as well as anybody in the league at outside cornerback before he tore his ACL. And so I think that defense had a lot of really, really good players. And when you talk about what Jesse Bates can do, schematically, when you have a guy that has that much range, that good on the ball, has that much trust in Lou Anarumo's system, that really frees up the remaining 10 guys underneath for Lou to do a lot of exotic things. And now you're seeing it be a lot more constrained because of what you have in that secondary.
Yeah, Jesse Bates would help, absolutely, in every team.
For sure. But what's the plan now, so to say? Because the season is slipping away. You have under 5% chance to make the playoffs. Of course, there's always some hope. And to stay with the defense, I guess the run defense with Logan Wilson, they're always also individual good players. But is there a plan they have with defensive-wise and defensive coordinator-wise to change something now at this point in the season before week 14?
Yeah, I think this season's over. I think when you hear the way the coaches talked, the biggest thing, they just want to keep guys together. They want to make sure that the locker room closes the year out strong. You have guys that aren't quitting. When I hear stuff like that from coaches, it is very clear that the playoffs are not top of mind. And Joe Burrow said it best, you know, guys need to go out there and just put good stuff on tape. Like, you know, and when I covered this team in 19, when they were 2-14, that was really apparent that the good players understood that, hey, if I want to go get jobs elsewhere, or if I want to go and keep my job here, I need to play as well as possible. Mm-hmm. And I think now you're turning it into an evaluation period for 2025. And I think the big question for this team is, how do they build around Joe Burrow? That's all, you know, he's playing at an MVP level. This is the best he's played, one of the best offenses in the league. And yet they're 4-8. It's almost like he's the Shohei Ohtani of NFL quarterbacks. He has all these great numbers, and Mike Trout, all these great numbers, all these great stats. And yet the team has nothing to show for it. And that can't be the case moving forward. And I think Joe understands that. He understands that this place needs to, that this should be a championship level team, especially with how well he and Ja'Marr Chase have played. And so, how do they build? That's going to be the massive question in the offseason, because when I look at that defensive side of the ball, there are so many holes. There is so much more limited cap space than in previous years. You're going to have to go out, hit free agency really hard. You're going to have to draft really well. And you still have key offensive positions you got to replace too. I think the scary part about this, if you're a Bengals fan, this team may be farther than a year away from really competing. When you look at all the pieces that need to be replaced, it may not be until 2026 until we're really talking about the Bengals as a true contender because of how many holes need to be addressed between now and the start of next season.
And I mean, they can get holes in the offseason. A guy like T. Higgins, do we have further informations or a feeling what's happening with him? I guess he won't be in Cincinnati next season.
Yeah, you know, right now he's on the franchise tag. And you know, even if the Bengals wanted to commit to T. Higgins, because obviously they could decide to pay T. Higgins and Ja'Marr Chase, when you look at all the holes on the roster, is that probably the best use of your salary cap dollars, is paying two receivers and a quarterback when you know you've got to replace guys on the interior offensive line? You're going to have to replace that defensive line. You've got to figure out what's going on in that secondary. Who can you build around? I think that, you know, Ja'Marr Chase had a very interesting quote. I don't think he realized he said what he said, but it was after, I want to say, the last road game, probably Baltimore, if I'm not mistaken. And he said, it doesn't matter what numbers I put up, we're still not winning. Mm-hmm. And I think that's an incredibly profound thought, is that no matter how well Burrow and Ja'Marr have played this year, I don't know if they can play any better than they are. Ja'Marr is the number one statistical receiver in the league. Burrow's been number one or number two in QBR all year. Had they been a playoff contender, he would be an MVP candidate. And yet that is not enough for this team to win. And so I think you need to address what's really around them. And I think that's why when you look at T. Higgins and the money, quite frankly, he should command in free agency and how much he's worth in the open market, I mean, that's a lot of money to tie into three players on one side of the ball.
Yeah, that makes sense, probably. Yeah, for sure. Yeah.
And one question, maybe, because also in the locker room, as you mentioned, the guys, how they're talking about this situation right now in Cincinnati, are these guys like Burrow, Chase, you mentioned it before, aware of this situation right now, or is the anger maybe bigger that the locker room and the individual statistics, offense, defense, or something else, is divided, kind of? Because we always saw pretty angry Joe Burrow after the game and stuff. And is there something that's splitting the locker room maybe because not everybody is aware of the situation right now?
Yeah, you know, I think that's one thing you always keep a pulse on when a season starts to unravel. And that's something that we haven't picked up on. I think that, you know, Jamar Chase has had every opportunity to throw the defense under the bus, especially after the last game. He decided not to do that. He just said, we've got to play better. You know, he did look around on that side of the locker room and as he thought about the question about the defense struggling. You know, Joe Burrow has had opportunities throughout the course of the year when the defense hasn't played well, and he has refused to do it as well. I even tried to ask him a question about it, and he cracked up. And he said, oh, you know, we just got to play better. And afterwards, I said, what was that laugh for? And he goes, I know what you were trying to do. And
so, he's a pro. He's a pro.
Yeah, they get it. And I think even on the defensive side of the ball, I don't think anyone needs to. If you know, there's a lot of guys with a lot of pride who have done this at a high level. No one needs to go tell them, hey, you're not playing well. Like, they know they're not playing where they need to be. And so it's not like anybody's breaking any news. And I think that that is a sign of, quite frankly, something that could be sustainable as a culture moving forward. If you're Zach Taylor, if you're wondering about Zach Taylor's future, those are all things that you need to monitor, because I think, you know, like we've seen in other situations around the league, that's probably the most important thing, that guys, you know, even if they're losing, they're still united in the vision that is set for them from the front office down. They believe in what they're building. And so far, that still seems to be the case. It doesn't seem like they feel like there's a lot of big changes need to be made. There's nobody pointing fingers. I know they're saying that publicly, but in the private conversations I've had in that locker room, I get that same sense as well. Mm-hmm. And I think that's probably the most encouraging thing long term. But, you know, there's still 5 weeks left in the season. And so we'll see how it continues to unfold, because I think that's the biggest thing to watch in how they perform and how they play over these next five games.
So, Christopher, if I may, so there's also nothing between the lines, something the coaches have to manage when the good guys saying, hey, that's not good enough with what you are doing private.
I'm trying to, can you repeat the question?
Well, yeah, the question is there something between the lines? I understand that there's nothing publicly from Burrow and Chase and somebody, but for my opinion and my feeling is, if everybody is performing and the other guys are not during the whole season, there must be something between the lines inside the locker room that they're saying, hey, that's not good enough. We are just not a good team. And yeah, so nothing between the lines then, you would say.
I think you're probably correct in that. I think privately there will be conversations had about guys not being good enough. And I think Joe Burrow said it best when I asked him in his press conference after the game. He said, you know, over these next 5 weeks, we're going to find out who we can count on and who we can't. And, you know, if you're on the roster and your name is not Joe Burrow or Jamar Chase, or maybe even Trey Hendrickson and his future, we'll see how that, you know, what's in store for him, because he asked for a trade last year. Does he want to get one more big contract, you know, at this stage in his career? If you're not one of those three guys, you're playing to show that you belong long term on this team. I think that's the thing right now. Can you be somebody that this team can build around, that Burrow has trust in, and can really be a trustworthy player for this franchise? And I think that, you know, Burrow has said that. I think guys on the defense have always said, we're willing to have tough conversations when players are not playing well. There's a lot of accountability on that side, in that group. And so I think I wouldn't be shocked if we see that, you know, continue to ratchet up as they try to figure out why this isn't winning. Because in the years that I've covered Joe Burrow, there's one thing that I understand, is that he wants excellence. He wants to pursue greatness. He wants to win at the highest level possible. And anything less than that is not satisfactory. So I think that when you have that kind of, you know, vibe in the locker room, I know that, you know, former offensive coordinator and Titans head coach Brian Callahan always used to compare him to Peyton Manning in that regard. And that when you have a quarterback like that, that raises the level of everybody in the building. And that is a level that you've got to match if you want to be in the building.
Do you think they can reach this high level with Zac Taylor as a coach? Because on Sunday, we were discussing, Flo was saying, no, why should they fire Zac Taylor? The offense is rocking, and that's definitely for sure the correct answer. But for me, they are very dependent. Burrow and Chase must work. It looks fantastic if it's working, but maybe there are teams who can do it not working. I don't know how to tell it better. But do we have the feeling Zac Taylor will be the head coach of this team?
Yeah, you know, he's still under contract, and you know, I haven't heard anything that's...
We know contracts doesn't mean all the time.
Well, the Bengals typically like to let their coaches, you know, go out.
For sure, yeah.
But when you look at it, you know, in talking to players as well who have been in other places, you can tell when things go south and when a change needs to be made. You know, we saw our Courtney Cronin at ESPN wrote about Matt Eberflus in Chicago and how once guys started checking out,
he had to go.
And I think, you know, I'm an Arsenal supporter, unfortunately, so I deal with a lot of misery. And, you know, you see this a lot in the EPL is that when a manager has a locker room, you know, that is essentially the most important thing. We see what Jurgen Klopp did at Liverpool for so long, what Pep's done at City. Mm-hmm. And I think at these high-level sporting organizations, you know, the X's and O's are one thing, but really how you manage people, how you are able to motivate players, how you're able to lead players, how you're able to collectively install and enforce a vision and get people to buy in, those are all business concepts. Those aren't really sporting concepts. And the really successful coaches, they're the ones who are able to do all of those things. And over the years, we've seen Zac Taylor have those traits. And I think that's something that when you look at, oh, should a change be made? I think that's one of the biggest strengths that he has. And another thing, too, is that he is always in tune into how you support the quarterback. And some coaches are not necessarily that way. You know, I heard somebody say, you know, there was a offensive play caller who maybe is calling plays that the quarterback doesn't love, but he feels like, you know what, maybe we can get it. Zac, from the beginning of his time here, has always been very adamant. If the quarterback doesn't like it, I'm going to get rid of it. And I think all of those traits suggest that he can be successful moving forward. But there's definitely a lot of pressure. And he said it as best, you know, you are what your record says. And right now we're 4-8. And so I'm a 4-8 head coach. Mm-hmm. And so I think that if things do not get better long term, I think we'll definitely have to ask those conversations.
I mean, he has the support of the quarterback. I mean, that's the most important connection you can have. And this is visibly a very good connection. I was a little bit head-shaking the situation of Khalil Herbert. You trade him, which is not normal during the season from the Bengals side. And I think he had one rushing attempt so far. His snaps had been 2%, 5%, and I think 10% last game. What's going on with Khalil Herbert? I mean, I think we weren't expecting him to be the tiebreaker for this team to get them on number one in the AFC. But I am a little bit confused with the situation.
Yeah, you know, the Bengals have never really, to be quite honest, never a team that runs their second running back.
Absolutely, yeah.
You know, it's even when Joe Mixon was here, they like to have a first, a second down back, and a third down back. I think the problem with Mixon is that he was very limited in his role as a pass protector, which makes it really difficult to put him on the field on third downs. I think Chase Brown has been solid. I think Khalil, they're starting to kind of rotate him in. I think there are probably bigger questions about how good the run scheme is and their ability to run the ball. I think those are probably conversations we'll have, you know, as we analyze this team in the offseason. But, you know, Khalil, we'll see if he can get more snaps. But I think that Chase Brown is playing well enough. He had that 40-yard run the other day that, you know, almost 41 for a touchdown, which is my favorite number because of Dirk Nowitzki. So
perfect.
As a Dallas guy, Dirk is – I am thankful to Dirk for all of the memories he gave me as a child.
Me too.
So yeah, no, I had to make sure coming on with y'all, I had to shout out Dirk because how could you not?
Yeah, sure.
But you know, and so I think that Khalil, you know, in the Bengals, the run game, they understand that their bread and butter is never going to be running the ball. It's going to be
for sure.
They're going to pass it. That's been the identity for Zac even before he had Joe Burrow and Jamar Chase and T. Higgins. He feels like that's the way that you play. And so I think it's more of a schematic thing. And like you said, the offense has been clicking, so I think that's probably the least of their concerns at the moment.
Mm-hmm. Okay.
Yeah, pretty interesting. And thanks for all answering our questions, because we had big question marks in it, because
the
Bengals look pretty good, but there are a few things they have to manage. And thank you for the insights, of course, then also.
Yeah, thank y'all for having me. Appreciate it.
Also dann sehr, sehr spannende Einblicke. Das muss man schon sagen, dass auch bei mir hängen geblieben ist, übrigens, Christoph, dass bei den Spielern kein Keil da ist, aber so ein bisschen zwischen den Zeilen ja. Und dass aber alle intern auf jeden Fall schon sagen, gut, die Saison ist gelaufen. Also über diese 5% Chance brauchen wir da auch nicht mehr sprechen.
Definitiv nicht. Und danke nochmal an Ben. Muss ich ehrlicherweise sagen, ich würde wahnsinnig gerne Ben Baby heißen. Das ist einer der coolsten Namen, die ich jemals gehört habe. Was absolut. Ein geiler Name. Nee, war spannende Einblicke, weil kann man vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja vorher schon gesagt, wir haben uns wirklich am Sonntag angeschaut. Was ist die Erklärung bei den Bengals? Komm, lass uns versuchen, irgendeinen Beatwriter oder sowas aufzutreiben, weil wir können es nicht erklären. Ja.
Das sei vielleicht an der Stelle nochmal erklärt. Beatwriter, die sind wirklich da, die fliegen mit den Teams mit, die fahren mit den Teams mit, also nicht im Bus, aber die fahren zu den Spielen, die sind bei den Trainings, die sind bei jeder PK dabei. Da gibt's ja jeden Tag irgendwelche Media Days, die interviewen jeden Spieler, auch die Nicht-Stars, also die kriegen wirklich ein Gefühl dafür, wie es denn da vor Ort abläuft. Deswegen ist das echt ein super, super Input. Und Ben Baby, der auch noch während unserer Aufzeichnung extra sein 10 Monate altes Baby, witzigerweise, gesagt hat, da wird sich jetzt drum gekümmert, damit er Zeit für uns hat. Also wirklich herzlichen Dank dafür. Hat alles wunderbar geklappt. Yes, baby.
Absolut. Dann gehen wir weiter zum anderen Krisenteam. Da bin ich ehrlich gesagt irgendwie auch genauso blank. Also die Falcons jetzt mit 3 Niederlagen in Folge verlieren. 13-17. Nach einem High-Scoring-Game, ein Low-Scoring-Game gegen die LA Chargers. Auch nach der Bye-Week, also die Chargers nach der Bye-Week. Mhm. Cousins war richtig schlecht. 4 Picks, die er geworfen hat in den letzten 3 Spielen. Kein einziger Touchdown-Pass und 6 Interceptions. Was zum Teufel ist mit Kirk Cousins los?
Ja, das ist genau das gleiche Thema. Plötzlich ist alles irgendwie Shit. Und auch da haben wir uns jemanden dazu geholt, diesmal von The Athletic, der Josh Kendall, der auch kurzfristig Zeit hat. Also auch da vielen Dank. Und der hat es uns auch mal mitgenommen, weil am Ende des Tages ist das schon ein großer Druck, der da irgendwie herrscht. Und vor allen Dingen, Christoph, das sei vor diesem Interview gesagt, gibt es ja jetzt auch noch eine sehr besondere Partie für Kirk Cousins, nämlich dann gegen die Vikings. Und all das im Hinterkopf behalten für das Gespräch jetzt mit Josh Kendall. So, we want to speak about the Atlanta Falcons and the situations right now they're in. Josh Kendall, thanks for your time. We want to talk a little bit the insights, because we were also maybe confused, maybe surprised what happened during the last weeks in Atlanta. And the most important question is maybe what happened during the bye week?
What are you, confused or surprised?
Well, here's where I am. I don't know if we should be surprised by what happened in the first half of the season or in the second half of the season so far. Mm-hmm. I mean, so did this team just get lucky to beat the Bucs in overtime and to get a game-winning drive against the Eagles? And should the Falcons really be 3-9? Or, you know, is this a team that's the real team and something's wrong now and they should really be, you know, 8-7 or whatever and have already put this division away? I don't think we know which is the real Falcons yet. And they've got, what, five more games to figure that out. So for me, that's the big question. I'm confused as to what this team exactly is still.
Yeah, that's a good, I mean, I think we don't get the answer today. Now it's 3 losses in a row. It was a very poor performance by Kirk Cousins. Is he still not 100%? I mean, he had this maybe one of his best games against Tampa. Now maybe one of his worst games in his career. And it's a very long and very good career. Is he still searching for his best performance in Atlanta?
Well, I think that I'm more optimistic than most of the NFL world about where Kirk Cousins is right now. Now, that's a relative scale. That doesn't mean I'm really optimistic. I just don't think it's over. I don't think Kirk Cousins' career is over. We circle back to week one. Everybody thought, this guy is not healthy. This guy is never going to be back. It's over for Kirk Cousins. Then he puts together a 5-6 week run, which is really nice. As you mentioned, the Tampa Bay game, he throws 5 touchdown passes, leads him back, leads that game-winning drive against the Eagles. So I don't think that last week was a Kirk Cousins physical condition issue. There's no question that he's a lesser physical athlete slash specimen than he was a decade ago. We all are. And he was never, you know, a super – that was never his real game. That was never his real strength. So, yes, he's somewhat physically diminished. I don't think that that means he's off the cliff and that he's done. I think that the history of Kirk Cousins' career, which I agree with you, you know, looking over its whole breadth, is good to really good. But he's had some inexplicable moments.
Yeah. You
know, there's a reason that Washington and then Minnesota let Kirk walk out the door. It's because sometimes something like this happens. So I don't know that this is necessarily a sign of Kirk Cousins' career is over. I think this is, you know, just a pattern that we've seen. And, you know, I think for Falcons fans, that can be encouraging because we've also seen Kirk Cousins come out of those moments and get back on the horse and continue to play well. I think that's what the Falcons are counting on.
But in your opinion, what does the Falcons and especially Kirk Cousins need then in the playing game? Because I was commentator on the Denver Broncos game, and that was pretty poor from the offense. I said one time it's the Atlanta Bijans and not the Atlanta Falcons. Yes. So, yeah, it is. And what do you, in your opinion, expect more from Kirk Cousins and this passing game? Speaking of Kyle Pitts with just two targets, no catches and all this stuff.
Well, Raheem Morris said yesterday that he thought Kyle Pitts was open a couple of times and Kirk didn't get him the ball, which was surprising to me because I thought that they were going to come out and say, Kyle, this is all on Kyle. Kyle's got to be better. They did not say that, which was interesting to me. And I don't know how much of that is them trying to keep Kyle's spirits up and how much of that is what they're really seeing on film, because Kirk, in his for the most part, and certainly when he's playing well, has moved the ball around to everybody. It's not like he has missed open guys. He has seen the field. So do they need to look for Kirk Cousins more? Raheem Moore says yes. So I guess we need to believe him. But the passing game, I thought that the passing game looked good, even against, not against the Broncos. The whole thing, they were exhausted. They were on the road. They were all terrible. But against the Chargers, I thought the concepts looked good. I thought that, you know, they had a good plan. And then Kirk throws that double clutch interception, and he just sort of goes into the tank. He makes a mistake because he was pressing, and because he makes a mistake, he starts to press more. And that's when we see him sort of go, you know, get himself into a hole. So I don't know if the Falcons need to change a ton necessarily. They just need to execute better. And Zach Robinson, going back to last week, said, we're not, you know, at this point of the season, everybody knows who you are. You're not changing your plan much. It's about doing what you do better. So the Falcons are going to stick with what they've done. They made some, you know, they gave some lip service to saying they were going to run more play action, and they threw in a few play action snaps against the Chargers, but they don't really feel comfortable doing that. I think you're just going to see them going back to what they believe in, which is a lot of pistols formation, all 11 personnel. And they're going to keep slinging the ball and just hope that Kirk comes out of it. I don't think that there's a plan B.
But plan B could be Michael Penix. I mean, yeah. The fans were chanting for him. What is your impression? How is the mood in Atlanta? Is it? I mean, you mentioned it. It's rude words now, but Cousins had these shit games. That was part of his career. But what is the mood now in Atlanta? Are they want to have Michael Penix though? Because to be honest, we don't know what Penix is so far.
Right. That, yes, absolutely. The fan base is ready to see Michael Penix. No question.
Okay. Oh, wow.
But the Falcons say they're not ready to put Michael Penix out there. And I don't expect them to, even if it doesn't get better with Kirk Cousins, I don't expect them to go to Michael Penix unless they somehow fall completely out of the playoff race. Mm-hmm. I think that for starters, I don't think that they're willing to admit that their plan is a mistake. Their plan being, we've got Kirk Cousins for 2 years, let's say. They don't expect him to play this whole four-year contract, I don't think. We've got Kirk Cousins for 2 years, and then we've got Michael Penix ready. If they bench Kirk Cousins and play Michael Penix this year, they're kind of saying, okay, we screwed that up. Secondly, they open the door for, say you play Michael Penix and it's bad, and he doesn't fix the problem, boy, now it's really over. Now it's really over. You've thrown Kirk under the bus. Penix is not ready. The whole thing's down the toilet. So dangerous, I think from a self-preservation, even if they're only preserving their own ego, that they are going to stick with Kirk Cousins.
That makes sense.
Plan. They're going to say, this is the plan. It's a good plan. Y'all got to have faith in us, and we're going to stick to it. So I don't expect them to play Michael Penix. Penix said yesterday he feels ready to play, mentally ready to play whenever he's asked to play, but he doesn't, expect to play. He's got, he's supported Kirk publicly, says Kirk's going to bounce back from this. We all believe in Kirk, said all the right things. So I don't think you're going to see Michael Penix play quarterback for this team unless they are, week 18 Panthers game. If Atlanta's out of the playoffs or has even clinched the South and can improve their playoff position, maybe you see Michael Penix then, but I don't expect it before then.
Okay.
But is then the pressure even bigger for Kirk Cousins when the head coach, you mentioned it before, is saying these things in public that Kyle Pitts maybe had a good separation and it was on Kirk Cousins and the fans are chanting for Penix and now you have the game in Minnesota? Do you believe that the pressure is much more on Kirk Cousins right now that he has to rebound now from this game against the Chargers?
Oh, absolutely. I mean, if you put all the factors in there, this is a TV movie script for Cousins. It's either a great comeback story because he goes back to Minnesota and proves that they never should have let him go, or he goes up there, Atlanta loses their fourth straight. Sam Darnold, who the Vikings got off of the bargain bin at Target, would move to 11-2, and the Vikings sort of chuckle to themselves and say, see, we were right. We did the right thing by letting Kirk go. We didn't need Kirk. Kirk needed us more than, So you've got all of that wrapped into it. There's no question that it's just a pressure cooker for Kirk Cousins. On the flip side of that, Kirk is a very sort of cerebral and introspective guy. So he keeps the pressure on himself at about 95% week to week. So all of these external factors might take it up to 100, but he's sort of used to living at about 95. So I don't know that it's going to affect him a ton on the field.
What game do you expect? I mean, it feels like it's scripted now playing after this stretch of games with three losses in Minnesota at his former team with that history we have. What do you expect? Because the Chargers defense is strong, was strong, but the Vikings defense is also, I would say, not bad. They can also punish him very much.
Yeah. So I think that, if Atlanta fans are looking for some encouragement, we can circle back to the last game the Falcons won, which is the Cowboys against Mike Zimmer. Kirk's former head coach, a defense he was very familiar with. Now, he has never played directly for Brian Flores, but he knows Brian's defense from, his time in Minnesota. He knows a little bit of that system. That'll give him a comfort level.
Ah, very good point, yeah. Yeah, that makes sense.
To play well. The counterpoint to that is, Kirk all year long, even before the Chargers game, his numbers against zone versus man are much, much worse. He's much better, much more comfortable seeing teams that play a lot of man than teams that play zone. Chargers played a ton of zone. We saw it look terrible. Brian Flores is going to blitz and play a lot of zone behind it. So how does Kirk adjust to that will be the key factor.
And of course, what Bijan Robinson is doing, because normally we do not have to speak about him because he is phenomenal in this season. He's the workhorse and having the Atlanta Falcons season on his back. And maybe also, isn't it a little bit ironic that the defense in the last game was pretty good and the offense then normally not? Do you expect that the defense can hold up to this and stick with this, especially the pass rush in comparison with the Vikings game then?
I'm going to have to see it again to believe it with the defense. We saw that defense get three sacks against the Cowboys, and people thought, okay, maybe they've turned the corner, maybe they figured it out, and then it went away again for a few games. So until they repeat it, I'm not necessarily going to count on it. On your Bijan point, I would look for him you know, Atlanta's screen pass game has not been great because they're not executing it the way they want to. But if there's ever a week to get it right and to throw some screen passes to Bijan to beat those Brian Flores' blitzes, this is the week. So I would expect Bijan to be, if this is a good day for Atlanta, Bijan will be a big factor in the screen game.
You're seeing this team all the time. The defense is a very interesting part. I was, to be honest, a fan of Ryan Nielsen last season. You see how they progressed, how they became better week by week. It was, a solid season by the defense. I think with that defense this year, they would be better. What is the problem with this defense? I mean, this pass rush is not very exciting. Matt Judon doesn't look like the Matt Judon he had been 2-3 years ago. It looks like when a good pass rusher is coming into Atlanta, he doesn't perform, or he can't perform. Why is that such a problem, and not only this year, but maybe the recent years?
Yeah, I mean, at this point, you could almost just say that the Falcons are cursed, because it's a problem that they can't get fixed, no matter what they try. Matthew Judon has not been the same player. Raheem Morris mentioned two players, Lorenzo Carter and Arnold Ebiketie, from the Chargers game. Mm-hmm. And essentially just said, that's the effort that we need. I mean, he essentially said, we've just got to play harder on defense. And when Lorenzo and Arnold played harder against Los Angeles, and they had success, that obviously can be repeated. We'll see if we can get these guys to repeat it. You know, Judon, I don't know. I don't know if he's having trouble. You know, he talked a lot when he arrived in Atlanta about how mentally draining coming back from last year's biceps injury was. And it was hard on him. So, you know, it's different from a knee injury. But sometimes major injuries, it takes guys a year and a half almost to just feel like themselves and play like themselves. Maybe Matthew's suffering from some of that. He's also on the wrong side of 30. So there are a ton of factors there. You know, you would love to think that they're going to get more production from him down the stretch. But again, until we see it, I don't know that we can predict that. The coverage, you know, Ryan Nielsen played a lot of man coverage. He's one of the man heaviest defensive coordinators in the league. Falcons play almost exclusive, well, mostly zone now, one of the highest zone rate teams in the league. And I'm not sure the secondary has handled it well. Receivers have been running wide open too often. Quarterbacks have been able to get the ball out of their hands too quickly, which has affected the pass rush. So if the secondary, but we've seen, you know, look at Philadelphia. It's a different, totally different, you know, roster. Vic Fangio's been doing it forever. But you see defenses, especially zone defenses, can get, coverage-wise, can get a lot better into a season because there are so many nuances. There are so many little things that if you can continue to coach them and can continue to get better, you can see marked improvement in that. So Judon mentioned after the Chargers game that the coverage was a big factor in the pass rush. So I think those guys are starting to get it. If they can click in the back end, that will help everything.
Mm-hmm. So it's more for clicking than changing, because you mentioned before, at this stage of the season, you're not changing a lot of things. Maybe last question for the Falcons then, with all this being said and not changing too much, do you see the playoffs in jeopardy? Maybe, of course, they have the tiebreaker against the Buccaneers, but do you think it's dangerous that they cannot make it to the playoffs?
Maybe the rest of the games are in Minnesota now for sure, in Las Vegas against the Giants, in Washington against Carolina. Sorry for that, but just for everybody being aware.
Yeah.
Yeah, no, absolutely. Well, yes, you've lost three straight. You know, you've let the Buccaneers get right back in the thing. It feels like the playoffs are just about to slip out of Atlanta's hands. If you take a step back and look at it realistically, which is hard for Falcons fans because, you know, they're right in the middle of the emotion of it all. But if you look at it with sort of a cold eye, you should beat the Raiders, you should beat the Giants, and you should beat the Panthers. So if you can do those things, you're at 9-8. The Bucs would have to get to 10-7. So they'd have to finish, 4-1 down the stretch? And I know that they've got an easier schedule than Atlanta, but still, the Bucs finishing 4-1 down the stretch doesn't feel super likely to me. I still think the Falcons are in the driver's seat. but it's not going. It's going to cause ulcers for Atlanta fans down the stretch. When at one point, you know, a month ago, it looked like, you know, looked like they could even clinch the division early.
Yeah, sure.
That will be very interesting. The matchup against the Vikings will be very interesting with so many different perspectives. Josh, thanks very much for your time.
Thanks for having me.
It was very, very exciting to hear straight from the Falcons.
Thank you for having me.
So, danke nochmal, Josh. Und da bin ich bei ihm. Oder das ist auch mein Eindruck mit Michael Penix. Ich weiß auch nicht, ob es dann besser werden würde, ob man ihn dann nicht auch in eine blöde Situation schmeißt. Spannend fand ich aber schon, dass er doch schon sehr deutlich gesagt hat, Cousins 2 Jahre, wie man es vielleicht auch so ein bisschen vermuten konnte, dass er diese 4 Jahre nicht spielen wird, wenn du ihn nächstes Jahr entlässt. Ich habe es extra dann nochmal nachgeschaut. Dead Cap wäre bei 65 Millionen.
Ja, ist krass.
Das macht natürlich kein Mensch. Danach sind es 25 Millionen und die Hälfte, 12,5 Millionen.
Ja.
Dann kannst du zum Beispiel Michael Penix spielen lassen, Cousins dann eben ausbezahlen. Dann macht es schon mehr Sinn. Die 2 Jahre, also dieses Jahr und nächstes Jahr mit Cousins, musst du es eigentlich aus finanzieller Sicht schon durchziehen. Bringt eigentlich gar nichts anderes.
Absolut richtig. Und ich habe übrigens auch mit vielen Leuten auch gesprochen, auch hinter der Hand wird da viel gesagt, dass alle damit rechnen, wenn sie es vernünftig anstellen und das Team zusammenhalten beziehungsweise so verbessern mit all den Baustellen, die wir jetzt auch aus dem Interview gehört haben, nochmal ein Jahr warten. Dann werden die Falcons mit Michael Penix vielleicht richtig krass. Das haben viele schon gesagt, weil an und für sich ist die Franchise vom Kopf her nicht verkehrt aufgestellt. Also die machen kein Harakiri, die wissen Bescheid, die haben natürlich mit Kirk Cousins ein bisschen viel ausgegeben am Ende des Tages. Aber ich glaube, ein Kirk Cousins kann so einem jungen Quarterback sehr, sehr viel mitgeben, auch wenn er verletzt ist oder nicht spielt oder wie auch immer oder einfach nur im Training. Also ich glaube, mit denen ist wirklich in 2 Jahren zu rechnen und 2028, glaube ich, spielt man ja auch in Atlanta den Super Bowl, oder?
Oh,
vielleicht ist das ein Ziel. Oder 2027, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall in den nächsten 3 Jahren.
Ja, aber heißt, es spielt jetzt dann gegen die Vikings. Die Heimkehr von Kirk Cousins gibt's dann, also natürlich als Teil der NFL Endzone, der Konferenz und dann auch als Einzelspiel 19 Uhr. Die Falcons bei den Vikings dürft euch darauf freuen, weil das ist, glaube ich, ein wirklich gutes Spiel. Eins, was man sich auch zu Saisonbeginn durchaus notieren konnte als Game to Watch. Aber es ist nicht unser Game of the Week. Das können wir auch schon mal festhalten. Da haben wir nämlich uns für ein anderes. Naja, gut, aber eigentlich war es obvious, gell? Wir haben ein anderes ausgesucht, aber eigentlich war klar, was es für uns ist.
Bitteschön.
Game of the Week.
Genau, wir kümmern uns um die Partie aus der NFC West. Christoph, eine ganz, ganz wichtige, die es vor 2 Wochen ja schon einmal gab. Die Seattle Seahawks nun zu Gast bei den Arizona Cardinals.
Ich lache nur, weil eigentlich vor 2 Wochen nach dem Spiel schon klar war, das ist in 2 Wochen eigentlich das heißeste Spiel, oder?
Ja, bei dem Standings in der NFC West, vielleicht sollen wir die mal durchgehen, ich habe sie gar nicht offen, aber vielleicht macht es Sinn, bevor wir darüber sprechen.
Gut, jetzt haben wir natürlich, ich habe es hier offen, natürlich sind jetzt darf man das so sagen, Driver Seat ist etwas übertrieben, aber die Seahawks sind 7-5, die Cardinals sind 6-6, die Rams sind 6-6 und die Niners, wie vorhin besprochen, ein bisschen mehr in der Krise, stehen 5-7. Dementsprechend die Seahawks in der besten Ausgangsposition für dieses Spiel. In Glendale ist aber Arizona der Favorit bei den Buchmachern mit 2,5 Punkten. Das zeigt aber schon, das wird ein ganz, glaube ich, auch sehr enges Spiel werden. Das erste Duell war untypisch, würde ich behaupten. Da haben wir mit vielen Punkten gerechnet. Was war es denn? 16-6 war es dann.
Ja.
Für die, oder 16-6 war es? Ja, muss ich selber nochmal nachschauen. Ja, für die Seahawks. Dementsprechend haben die jetzt hier schon mal imaginär den Tiebreaker auf ihrer Seite. Dementsprechend dürfen die Cardinals es eigentlich nicht verlieren.
Korrekt. Und was man aber auch noch dazu sagen muss, ist, dass sowohl die Seattle Seahawks als auch die Arizona Cardinals unter anderem auch nochmal gegen die Rams spielen. Also das ist trotzdem in diesem Spiel noch lange nicht erledigt. Das wird das spannendste Divisionstitelrennen der NFL werden bis zum Ende der Regular Season. Und du sagst es, was ich sehr spannend finde, bevor wir vielleicht bei dem einen oder anderen in die Tiefe gehen, das Hinspiel hin oder her. Da sahen die Cardinals wirklich sehr schwach aus. Am Ende des Tages ist bei diesem Hinspiel aber eins bei mir hängen geblieben. Auf beiden Seiten kein Laufspiel. Und das ist das Thema bei den Seahawks schon die ganze Saison über. Es ist nicht mehr die Saison von Kenneth Walker, von Charbonnet, Verletzungen hin oder her, wie wir es aus der vergangenen Saison kennen. Er hatte nur ein 100 Yard oder mehr Rush-Game, das war Woche 1. Und auf der anderen Seite war ich aber sehr überrascht, weil die Seattle Seahawks Defense absolute Höhen und Tiefen hat in dieser Saison. Entweder sind die sehr gut gegen den Lauf, also in einzelnen Spielen oder auch im Pass-Rush, oder sie lassen gefühlt alles zu, machen Fehler mit Strafen etc. pp. Aber dass die Cardinals mit James Conner nicht mal 50 Yards zusammenbekommen
haben. Das war krass,
Boden, das war schon sehr bemerkenswert. Und da frage ich mich, wie wird das diese Woche aussehen?
Auch da hat man es ja ganz anders erwartet. Ich meine, James Conner, der hatte 7 Carries für 8 Yards.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist
also ich glaube, da sind wir uns einig, das wird, also hoffe ich aus Cardinals Sicht, nicht nochmal passieren. Und hätte ich auch ganz anders erwartet. Der hat jetzt auch, das war die Ansage vor dem Spiel dann gegen Minnesota, dass sie verloren haben, die Cardinals, ihm wieder mehr den Ball zu geben. Der hatte dann 17 Carries. Ich glaube, man kann ihm sogar noch mehr den Ball geben, aber ich behaupte, das ist jetzt nur mein Eindruck, die Cardinals sind von einem guten Laufspiel mehr abhängig als die Seahawks. Mhm. Weil bei den Seahawks irgendwie ist es schon, leider muss man sagen, Teil der DNA irgendwie und Geno Smith ist ja einfach ein Saison, Baller. Ja. Natürlich ja. Hat er vielleicht dann noch 2 Interceptions, aber der kann so ein Spiel einfach alleine mit einem Lauf, mit einem wilden Pass, mit einem Big Play auch alleine entscheiden. Deswegen glaube ich, die Cardinals sind einen Ticken mehr davon abhängig, weil es eigentlich ja schon sehr ordentlich funktioniert hat. Und wenn sie es wieder so so haben, wollte ich schon sagen. Wenn es so nicht da ist wie beim ersten Duell, werden sie es auch verlieren wieder.
Ja, bin ich bei dir. Um es zu ergänzen, Geno Smith immer noch die drittmeisten Passing Yards der Liga. Ja, da sehen wir ja schon, wo die Reise hingeht. Und sie sind das viertschwachste Laufteam der Liga. Also das nur nochmal am Rande mit dazu. Und ich gehe da mit dir mit. Was ich halt spannend finde, ist, ähnlich wie bei den Falcons, als wir vorhin Josh die Frage gestellt haben, was ist eigentlich in der Bye-Week passiert, ähnlich bei den Cardinals, auch wenn das Spiel der Seahawks vor der Bye-Week war. Jetzt rede ich schon wie Bastian Pastewka als dieser, kennst du den? Diese
Ottmar Zittlau.
Ottmar Zittlau, ja, genau. Wow, ich war Bye-Week.
Oh, den würde ich auch gerne beim Podcast haben.
Ich frage ihn an.
Ottmar Zittlau im Jogger.
Geil. So, wo war ich jetzt? Kyler Murray wollte ich, glaube ich, ansprechen. Hat so viele Interceptions in den 2 Spielen nach der Bye-Week als in den 10 Spielen vor der Bye-Week. Und auch da frage ich mich, was ist im Play-Calling, als auch vielleicht im Zusammenspiel mit der Offensive-Line passiert, dass man vom Run-Game ein bisschen weggegangen ist, auch mehr Passing-Attempts hat, aber dementsprechend auch nicht mehr Erfolg hat. Und das finde ich halt spannend mit dem Learning aus dem Spiel gegen die Seahawks vor der Bye-Week, wo du jetzt ja sagen musst, wir müssen das Laufspiel etablieren. Anders geht's ja eigentlich gar nicht.
Ja, also fällt mir nicht eigentlich viel zu ein, dazu zu sagen, weil nochmal, wenn James Conner 7 Carries, 7 Rushes für 8 Yards hat, hast du keine Chance zu gewinnen. Ich glaube, dass Kyler Murray in dem Matchup vielleicht wieder ein bisschen mehr scramblen muss, dass da seine Fähigkeit ein bisschen mehr wieder zu tragen kommt. Die brauchen einfach diese Mischung aus beiden, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass du sonst keine Chance haben wirst. Mhm. Auch da ist einfach, ich würde es vielleicht dahingehend sogar sagen, in diesem Matchup, das wir da hatten, lag es zu großen Teilen auch einfach dran, dass die Seahawks-Defense, weil du es mit der Bye-Week angesprochen hast, seit die aus der Bye-Week raus sind, ich weiß nicht, was Mike McDonald da gemacht hat, das ist einer der besten Defenses der Liga. Mhm. 3 Spiele jetzt aus der Bye-Week raus, unter anderem eben gegen die Cardinals, die sind nach EPA Platz 2, die Seahawks, sind nach der Success Rate Platz 4. Davor waren sie EPA 21. Success Rate 23. Wo wir alle gesagt haben, boah, Mike McDonald, haben wir uns ein bisschen mehr erwartet. Das braucht auch Zeit, hat bei den Ravens damals auch Zeit gebraucht, aber die sind im Moment einer beeindruckenden Verfassung. Und das hat eben auch Kyler Murray gespürt. Der hatte da Druck. Bei 40% seiner Dropbacks war er under pressure. Und dann hat er 2 von 11 Pässen angebracht für 29 Yards. Mhm. Eine Interception, wurde 5-mal gesackt und der Pass Rush von den Cardinals, die Zahlen sind besser geworden, aber es ist nicht der Pass Rush, der einen nachts schweißgebadet aufwachen lässt. Und wenn dann on top dein Laufspiel nicht funktioniert, ist es, glaube ich, gegen diese Defense im Moment extrem schwierig, weil ich von dem Turnaround mit am meisten überrascht bin.
Absolut. Wenn man auch bedenkt, dass die Linebacker-Unit ja vor 4 Wochen verändert wurde, auch vor der Trade-Deadline.
Vielleicht war das sogar der Knackpunkt.
Ja, also da gab's ja, hatten wir auch im Podcast gesprochen, so ein paar Internas, sagt man mal, die dass man sich irgendwie nicht gut ausstehen konnte oder nicht auf der gleichen same page war, also nicht die gleiche Sprache sprach fürs Playcalling oder so, mit den Spielern einfach nicht zufrieden war. Das haben sie ja geändert, Ernest Jones etc. pp.
Ich glaube, dass der echt ein Schlüsselfaktor ist, dass diese Defense einen absoluten Führungsspieler da bekommen hat. Manchmal sind solche, vielleicht auch der beste Trade zur oder In-Season-Trade, nennen wir es mal so. Muss ja nicht immer zur Deadline sein, ein In-Season-Trade.
Voll, wenn man mal alle anderen mitbegutachtet, dann ist er, glaube ich, schon unter den Top 3 dabei. Das zum einen, glaube ich, diese Linebacker-Unit, das ist ja nicht nur er, sondern auch generell in den Starter- und Backup-Rollen wurde da ein bisschen durchgemixt. Und die Defensive Line ist halt von vor der Bye-Week schon, aber auch dann danach gesundet. Da war immer wieder mal angeschlagene Leute dabei, verletzte Leute dabei. Und das sage ich oft in dem Nebensatz, ja, das haben alle Teams, weil ich finde das immer schwierig, darauf runterzubrechen, auch wenn es bei den Niners nicht anders geht, zum Beispiel. Aber auch das ist mittlerweile eine Unit geworden und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich bin da gespannt, wie Kyler Murray dann damit umgeht. Denn ich glaube auch, dass er da viel rausrollen muss, Pässe aus dem Lauf anbringen muss. Weil wenn er Druck bekommt, hat er trotzdem Probleme. Er trifft auch nach wie vor oder hat er auch wieder jetzt seit der Bye Week komische Entscheidungen getroffen nach dem Rausrollen. Das hat er am Anfang der Saison nicht gehabt. Generell vielleicht für euch mitgegeben, seit Woche 11 bei den Cardinals 10 Punkte pro Spiel weniger gemacht als vorher.
Das ist viel.
Sie haben 0,7 Yards pro Spielzug pro Play weniger erzielt als vorher. Das ist auch viel im Vergleich, wenn man die
pro
ganze
Play. Liga, pro Play. Ich dachte schon, 0,7 ja. Im Spiel, das wäre nämlich gar nicht so viel gewesen, aber
pro Play. Nee, pro Play, also 0,7 Yards pro Play weniger, das ist
Sinn,
viel.
Ja. Ja.
Und am Ende des Tages fast 50 Rushing Yards pro Spiel weniger. So, und das ist schon alles eine ziemliche Meile, muss ich sagen. Und daran sieht man, dass da ein Problem wohl ist. Und wie du sagst, die Seattle Defense, glaube ich, hat da, wenn wir beim Game of the Week sind, gucken wir immer, wer das Matchup vielleicht am ehesten gewinnen kann mit ihrer Defense in der Form, in der sie sich gerade befinden. Vielleicht für mich, anders als die Experten es sagen, eher die Chance, das Ding hier zu ziehen.
Gut, da bei 2,5 Punkten Vorteil mit Heimspiel, das ist eigentlich so der Heimspielbonus. Aber ich finde auch Leonard Williams, wenn wir den MVP der letzten, oder den Defensive Player of the Year in den letzten 2 Wochen, geht der Award aber mal zu 100% an ihm. Nee, ich finde auch, dass da, finde ich, das Matchup ist am klarsten ausgeprägt. Im Moment, so wie sie gerade drauf sind, die aktuelle Form für die Seahawks, die Defense im Vergleich zur Offense, die einfach ein bisschen struggelt, weil die hatten zum Beispiel 154 Rushing Yards gegen die Vikings, haben sie aber verloren. Mhm. Und Darnold ist irgendwie schon Baller, aber kein so ein Baller wie Geno Smith. Also bei dem ist ja alles dann einfach möglich. Da ist so viel Verrücktes möglich, dass diese Offense eben auch on top noch richtig stark performen kann. Kann aber auch richtig in die Hose gehen.
Und das wäre genau meine Frage, weil wir sehen ja, Geno Smith haben wir gerade schon erwähnt im Passing Game, immer noch Nummer 3, Jackson Smith in Jigba, aktuell richtig heiß, DK Metcalf war verletzt, ist aktuell wieder richtig dabei, hat sogar einen größeren Yards pro Spielschnitt als in der vergangenen Saison zum Beispiel. Tyler Lockett ist Nummer 3 in allem, aber trotzdem halt da. Glaubst du, dass die dann den Cardinals dementsprechend wehtun können? Du hast den Pass Rush schon mal so kurz angedeutet, wenn man davon ausgehen kann, dass weiterhin der Lauf nicht das Gelbe vom Ei sein wird bei den Seahawks.
Ich glaube, dass Jackson Smith in Jigba da der Schlüsselspieler wieder sein wird. Also der ist im Moment auch in einer beeindruckenden Verfassung. Im ersten Spiel hat er 77 Receiving Yards aufgelegt, einen Receiving Touchdown. Das ist im Moment eine Maschine im Slot. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Der ist jetzt so in der Saison bei 86% im Slot, also er ist jetzt wirklich ein Slot-Receiver geworden, dieser Smith & Jigba. Gegen die Cardinals war er bei 82% der Snaps im Slot, also das ist ungefähr sein Saisonschnitt. Und ich habe es extra nochmal nachgeschaut, Geno Smith mit diesen kurzen Pässen vor 2 Wochen, also zwischen 0 und 19 Yards diese Range, war bei 16 Pässen, die er genommen hat, hat er 15 angebracht für 126 Yards und ein Touchdown-Pass war mit dabei. Mhm. Okay, das war es in dem Spiel. Letzte Woche, Darnold gegen die Cardinals, bei derselben Range, 0 bis 19 Yards, hat er 2 Incompletions gehabt bei 17 Pässen, für 174 Yards 2 Touchdown-Pässe. Also die Cardinals haben da, so wie es scheint, durchaus eine kleine Lücke immer wieder. Und Smith und Jigba, glaube ich, diese Combo könnte offensiv gesehen aus Seahawks Sicht der ausschlaggebende Punkt sein. Und du hast eben noch ein paar andere ganz gute mit dabei. Und dann ist vielleicht das Laufspiel nicht egal, aber kickt nicht so rein, als wie das bei den Cardinals wäre, wenn es eben nicht da ist.
Kickt nicht so rein, hat mich jetzt getriggert tatsächlich. Stichwort Special Teams, das war bei den Seahawks ja letzte Woche katastrophal bis richtig gut. Also irgendwie beide Seiten gesehen.
So ein wildes Spiel kann es immer sein mit denen, ja.
Also das werden wir wahrscheinlich nicht sehen gegen die Cardinals so wild, aber auch da wurde das jetzt in der Trainingswoche nochmal angesprochen. Der Panther war ja verletzt, Michael Dixon, der konnte nicht mehr panten. Sie haben dann 2-mal für den 4. Versuch sind sie dafür gegangen. Es hat funktioniert. Also wenn es drauf ankommt, können die Seahawks offenbar auch da sein. Es gab geblockte Extrapunkte auf beiden Seiten. Es gab heftige Returns, aber eben auch Fumbles. Und das muss abgestellt werden, weil das ist natürlich dann egal, ob da die Cardinals gut sind oder nicht im Special Teams. Wenn du diese Fehler machst, kann dir das Genick brechen in diesem Matchup. Glaube aber nicht, dass das nochmal so kommen wird. Bin aber gerade tatsächlich, während ich das anspreche, mir nicht bewusst, wie Michael Dixon, ob der dann wieder spielen kann. Hat der eine Oberschenkelverletzung und Hüfte? Das müsste man vielleicht nochmal checken. Oder könnt ihr auch checken, wenn ihr wollt.
Also ist noch mal was. Er ist noch questionable aktuell. Wahrscheinlich ist es, wenn wir aufzeichnen, noch ein bisschen.
Ja, deswegen habe ich noch nichts gelesen wahrscheinlich.
Ja, das würde ich jetzt auch noch
mal beobachten.
Ja, ich habe eigentlich nur noch einen einzigen Minipunkt auf meiner Liste, um vielleicht mal, also ich glaube, ihr habt es schon rausgehört, ich bin sehr bei den Seahawks. Mir gefällt einfach im Moment diese Defense so unfassbar gut, dass ich glaube, dass das Faustpfand sein wird. Die Seahawks O-Line ist schon eine Dauerbaustelle. Also wir hatten ja, was ist ja, 3 Wochen, 4 Wochen, dass sie da jetzt dann wieder zurück waren. Abraham Lucas als Right Tackle, der sollte eigentlich Sicherheit bringen, war im ersten Spiel gegen die Niners auch wirklich gut. Vielleicht lag es aber auch an den Niners, weiß ich nicht. Jetzt gegen die Cardinals im ersten Duell gegen die Jets war schon deutlich schwächer. Charles Cross auf der anderen Seite hat jetzt wahrscheinlich sein schlechtestes Saisonspiel gegen die Cardinals. Da ist, glaube ich, schon eine Chance für Arizona da, da auch Druck zu machen. Und dann wird es halt auch einfach mal wild bei Geno Smith. Bei allen Sachen, die ich jetzt so positiv angesprochen habe, es kann auch komplett in die Hose gehen.
Nein, wir dürfen nicht vergessen, und das ist ja genau das Thema, warum wir in der NFC West da sind, wo wir sind, weil sowohl die Cardinals als auch die Seahawks richtig gute Auftritte hatten, aber auch Auftritte, wo nur eine Unit, entweder die Defense oder die Offense, gut war. Es gab aber auch Spiele, wo alles nicht gut war. So, und deswegen sind wir da, wo wir sind in der NFC West, und ich bin da total bei dir, weil ich erinnere gerne an, ich glaube, es waren insgesamt 3 Spiele bei den Seattle Seahawks, wo die Offensive Line mit Geno Smith zusammen überhaupt keinen guten Job gemacht hat. Gegen die Bills nenne ich das immer wieder prädestinierend mit 3 unfassbar heftig katastrophalen Snaps. Und das kann immer eine Rolle spielen. Und es scheint so, dass sie es abgestellt haben. Aber ja, da bin ich schon bei dir. Also es ist so schwer zu predikten, auch deshalb, weil sie halt beide in dieser Saison immer wieder auf wackeligen Füßen stehen. Das kann auch komplett in eine andere Richtung ausgehen. Also das kann dann 41-10 werden für die Cardinals plötzlich und alle sagen, ja, okay, war ja klar. Ne? Also deswegen schwer zu sagen, aber deswegen auch berechtigterweise unser Game of the Week, weil es ganz wichtige Playoff- bzw. Divisionsimplikationen hat und halt eben in beide Pendel ausschlagen kann und beide so ähnliche Problematiken mit sich tragen.
Ich bleib trotzdem bei den Seahawks. Ich sehe die Seahawks es gewinnen.
Gut. Ich sage, es geht unentschieden aus, damit wir in Woche 18 ein bisschen rechnen müssen.
Oh Gott, bitte nicht.
Nein.
Also soviel zu unserem Game of the Week. Dann lass uns nochmal ganz kurz weiterschauen, weil wir Thursday Night Football und Sunday Night Football nicht ganz unerwähnt lassen wollen. Thursday Night Football, das könnt ihr jetzt dann demnächst dann auch schon schauen, wenn diese Podcast-Folge rauskommt. Die Packers bei den Lions, das erste Duell gab es vor 5 Wochen. Da gab es ein 24-14 für die Lions bei den Packers. Jetzt also das Rematch. Damals war es so ein starkes zweites Viertel von den Lions. Da haben sie das 0-3 in 17-3 gemacht und dann hat man es eigentlich erwarten können, dass da nichts mehr passiert. Das hatten sie einfach sowas von in der Tasche. Da muss man dazu sagen, in dem Spiel war Love A nicht wirklich gut, aber B auch nicht wirklich fit. Da ging es noch los mit seinen Leistenproblemen, wo er wieder zurückkam und sie haben ihn vielleicht ein Spiel zu früh reingeschmissen, wo auch diesen unsäglichen Pick Six hatte vor der eigenen Red Zone. Ich glaube, so eine 30-Yard-Linie, wo er den, lächerlich zum Gegner wirft und Kirby Joseph, glaube ich, war es, der den dann in die Endzone trägt. Also ein lächerliches Play, was schon zum zweiten Mal so vorkam von Jordan Love. Aber der hat sich jetzt auch wieder so ein bisschen gefangen, dieser Jordan Love. Ich glaube, für die Lions wird es tendenziell etwas schwieriger werden, als das vor 5 Wochen der Fall war.
Ja, wir haben es auch gesehen, dass sich die Lions selbst gegen die Bears etwas schwer getan hat zuletzt, auch gegen diese Defense. Das ist so mein
schon durch war.
Korrekt, das ist so mein Augenmerk drauf für die Packers Defense, die ja nach wie vor Ballhawker sind und aber auch generell, glaube ich, auch dieser Lions Offensive Line, die auch leicht angeschlagen ist, das darf man auch nicht vergessen, durchaus Probleme bereiten kann. Taylor Decker sage ich dann noch mal nur als Namen, weiß gar nicht, wie fit der ist, aber der ist auf jeden Fall noch angeschlagen oder auch raus.
Questionable, ja.
Und auf der anderen Seite des Balles, ich habe ja die Lions gegen die Bears kommentiert, da ist ja die gesamte Defensive Line während des Spiels vom Platz gegangen. Auch das trug dazu bei, dass die Bears überhaupt die Möglichkeit gehabt hätten, eine Auszeit zu nehmen. da sind ja auch alle verletzt, DJ Reader und Wuzurike und so weiter und so fort. Malcolm Rodriguez, der Linebacker, ist auch runtergegangen. Da muss man abwarten, wie fit die dann alle sind, weil das könnte dann natürlich auch für diese Packers-Offense, die uns immer noch Spaß machen kann, ein großer Vorteil sein, vor allen Dingen, wenn man beachtet, dass, und das ist auch irgendwo so die Geschichte der Detroit Lions, dass die Packers in diesem ersten Spiel klar mehr Total Yards hatten, aber das Ding halt verloren haben. Also geht's um die Packers darum, das, was du auch auf Jordan Love gesagt hast, Fehler zu vermeiden und in den Momenten da zu sein, auf die es ankommt. Und ich glaube, das können sie gegen eine etwas verletzungsgebeutelte Defense der Detroit Lions mit ihrer Offense durchaus zeigen.
Weil es ist die letzte Chance für die Packers noch, um unter Umständen um die Divisionskrone zu kämpfen, weil wenn sie das verlieren, dann ist es vorbei für sie, dann haben die Vikings noch diese Chance, aber dann sind die Lions zumindest mal, oder haben einen Konkurrenten abgeschüttelt. Ja, weil Jacobs hat in diesem ersten Duell im Laufspiel sehr, sehr gut funktioniert. Der ist zwar auch noch angeschlagen, der wird aber spielen, was man so hört vom Headcoach von LeFleur. Also der könnte wieder ganz gut funktionieren. Und Jordan Love war halt einfach nicht fit. Der hat jetzt in den letzten Wochen, hast du gesehen, da ist deutlich mehr Play-Action, wie man es von ihnen eigentlich kennen, weil er sich eben selber auch, na, er kann halt sich bewegen. Ja. Er war so ein bisschen wie Kirk Cousins in Woche 1, wo du wusstest, ja gut, der kann eigentlich zwei Schritte machen, dann bricht er zusammen. Ich habe nochmal nachgeschaut, bei diesem Lions-Game von 39 Dropbacks waren 6 Play-Action, 15%. Jetzt ist die Quote wieder so bei 30-40%. Also so wie man es von ihnen auch erwarten darf. Und das wird den Lions, glaube ich, ein bisschen schwerer gemacht werden, als das vor 5 Wochen der Fall war.
Absolut. Auf jeden Fall ein geiles Traditionsduell am Ende des Tages. Es geht um richtig was. Beide Mannschaften machen sehr viel Spaß. Josh Jacobs leicht angeschlagen. Mal schauen, wie fit der dann auch ist gegen diese Running Back Duos auf der anderen Seite. Das wird schon echt cool.
Kommt vielleicht zurück. Der war ja im Concussion-Protokoll an Thanksgiving auch gefehlt. Sieht so aus, dass er zurückkommen könnte. War jetzt auch wohl schon wieder im Training. G. Alexander könnte zurückkommen. Der Corner, der war auch wieder im Training. Also heißt jetzt nicht, dass die dann sofort der Game-Changer sind nach Verletzungen, aber
ja, aber es ist schon,
der Kader wird dann wieder besser ausschauen.
Sieht vermutlich besser aus als bei den Lions dann, was die Starting-Position angeht.
Könnte passieren.
Könnte dann ja gleich gucken. Sunday Night vielleicht noch kleine 5 Cents von uns, die Chargers bei den Kansas City Chiefs. Hinspiel ein 17-10. Die Los Angeles Chargers haben 10-0 geführt, haben das Ding dann noch aus der Hand gegeben. Es ist die Nummer 1 Scoring Defense nach wie vor bei den Chargers. Die Chiefs haben wie so oft ein One-Score-Game gewonnen beim Duell gegen Justin Herbert. Die große Frage wird sein, können sie diesmal noch mehr Patrick Mahomes und diese Offense ja limitieren? Meine schnelle und zügige Antwort, weiß nicht, wie deine Meinung ist, ist eher nein. Das war im ersten Spiel schon richtig, richtig gut. Sie haben halt in der zweiten Hälfte was zugelassen, ähnlich wie zum Beispiel beim Spiel gegen die Bengals, das sie vor ein paar Wochen ja dann noch gerade so gewonnen haben. Ich glaube, die Chiefs, weil halt immer mehr und mehr Leute zurückkommen, wird es schwierig für die Chargers da nochmal die bei nur 17 oder vielleicht sogar weniger Punkten zu halten, auch wenn diese Defense um Derwin James und wie sie alle heißen, unfassbar guten Job macht. Tuipulotu, Pass Rush, auch sehr, sehr stark. Aber ich glaube, Pacheco, wenn er mehr reinkommt, auch Kittel über die Mitte, wenn er seine Targets bekommt. Das ist bei den Chiefs schon so das Gefühl, dass sie den Ball noch besser mittlerweile mehr und mehr Woche für Woche verteilen können. Dazu haben sie keinen Druck mehr. Also ich glaube, es wird schwierig für die Chargers.
Ja, ich glaube, die Favoritenrolle wird bei den Chiefs liegen. Ich meine, die haben jetzt 6 Siege in Folge schon wieder und die Chargers brauchen unbedingt einen Sieg, um diese Mini-Chance auf die Divisionskrone noch zu haben. Wenn wir schon bei diesem Thema gerade waren in der NFC North, gilt dasselbe dann in der AFC West, auch wenn wir, glaube ich, alle davon ausgehen, dass die Chiefs sich da auf Platz 1 setzen werden. Ich bin tatsächlich
Sieg durch übrigens, ne?
Also ja, genau, ist es dann passiert. Weil dann ist der Abstand zu groß.
Ja.
Der Pass-Rush der Chargers war jetzt nicht überragend in den letzten beiden Spielen. Da haben sie aber gegen Baltimore und Atlanta gespielt. Das sind zwei schon sehr gute O-Lines. Da haben sie jeweils nur einen Sack hinbekommen. Ich glaube, da ist gegen die Chiefs mehr möglich. Im ersten Saisonduell ist zwar schon ein paar Wochen her, da waren es 3 Sacks. So in die Richtung, glaube ich, könnte schon wieder gehen. Du musst halt dann aber Mahomes auch wehtun. Jetzt nicht im sprichwörtlichen Sinne, sondern dass halt du ihn dann vom Feld bekommst, dass er vielleicht einen Ball fummelt, was auch immer, oder du setzt ihn so unter Druck, dass er eine Interception wirft. Ist ja dieses Jahr auch schon vorgekommen. Chargers haben 13 Interceptions schon gepickt, die 4. meisten, die können das also auch. Das muss irgendwie die Chance sein, weil offensiv, ja, das Passspiel läuft deutlich besser, als das in Woche 4, glaube ich, war das Duell damals der Fall war. Da war halt ein J.K. Dobbins da, der da zwar kein Faktor war, aber das Laufspiel noch besser. Jetzt fehlt J.K. Dobbins, jetzt ist mehr Abhängigkeit wahrscheinlich vom Passspiel. Ja, ich bin echt gespannt bei den Chiefs, weil ich finde, die Formkurve der Defense schaut ein bisschen nach unten. Ob du Herbert in Schach bekommst, wenn du das schaffst, wird es wahrscheinlich schwierig. Würde aber natürlich dadurch, dass daheim ist, schon auch mit den Chiefs gehen da.
Witziger Funfact übrigens auch, weil du es bei Jordan Love angesprochen hast, auch ein Justin Herbert war am Anfang der Saison angeschlagen.
Stimmt,
jetzt auch mittlerweile da kommt auch dazu, viel mehr Play-Action, also das muss auch ein Schlüssel sein. Dann noch mit der Offense mitzuhalten, wollte auch nur mitgeben, seit Woche 8 die Chargers, die meisten Sacks, 43 Quarterback-Hits, Tuipulotu kurz angesprochen, die meisten Sacks und auch die zweitmeisten Sacks und die zweitmeisten Quarterback-Hits seit Woche 8. Also das sieht schon wirklich gut aus und was ich aber eingangs meinte, wollte ich jetzt hinten raus mit einer Statistik untermauern bei den Kansas City Chiefs in der Offense, denn so wie die Defense-Formkurve ein bisschen bergab geht, geht die bei der Offense aufgrund der Gesundung immer mehr bergauf und im ersten Spiel hatten sie DeAndre Hopkins nicht.
Das stimmt.
Und Mahomes hat seitdem DeAndre Hopkins da ist, 13 Touchdowns und 3 Interceptions.
Ja, deswegen das Argument von vorhin ist so ein bisschen über die Saison gesehen, aber nicht über die letzten Spiele. Correct. Das stimmt schon. Ja,
korrekt. Also rein in der Formkurve sind die Chiefs da Favorit und ich glaube, die Chargers werden trotzdem nicht ganz so viele Punkte zulassen, das schon, aber ich glaube, sie werden das nicht schaffen, die so ja zu limitieren, dass man das Spiel nicht verliert. Also ja,
Pacheco, zweites Spiel dann in den Knochen, das erste immer ein bisschen zäher wahrscheinlich, um reinzukommen. Jetzt wird es vielleicht auch schon wieder ein bisschen, also würde ich es Ihnen wünschen, wieder besser ausschauen. Ist aber ein geiles Matchup. Ich glaube, es wird knapp. Ja. Wahrscheinlich ist am Ende dann das, wie auch immer sie das dann gewinnen, weiß ich, mit einem verkickten Field Goal von den Chargers an die Stange und die retournieren es zu dem Touchdown. Irgendwie sowas Verrücktes. Auf der Chiefs Sieges-Bingo-Karte fehlt noch.
Ja. Irgendwie sowas, ein Schneeball fliegt irgendwo hin oder keine Ahnung und dadurch geht der Ball weg.
Quatsch wird passieren.
So wie bei Bremen HSV, irgendeine Papierkugel oder irgendwas wird schon kommen.
Schau mal. Und das Schöne ist, ihr seht es dann live auf The Zone, Sonntag auf Montag, 2.20 Uhr, die Chargers bei den Chiefs, Monday Night Football, Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr, die Bengals bei den Cowboys, Thursday Night Football seht ihr jetzt dann, 2.15 Uhr, die Packers bei den Lions. Unsere Einzelspiele vielleicht noch schnell, eins haben wir schon angesprochen, die Falcons bei den Vikings, Sonntag 19 Uhr und um 22.25 Uhr, auch ganz nett, die Bears bei den Niners, also die Niners ist wahrscheinlich wirklich die letzte Chance und bei den Bears schauen wir mal, was die ohne Eberfluss machen, ob da die Fesseln abgeschmissen werden und natürlich Red Zone 19 Uhr und am allerwichtigsten die Endzone ab 18.30 Uhr mit dir dann wieder.
Genau, und das Ganze mit Vanillekipferl für Christoph Stadler, das macht's von uns. Und dann sehen wir uns spätestens am Sonntag ab 18.30 Uhr auf der Zone-Plattform oder nächste Woche hier wieder überall, wo es Podcasts gibt. Schöne zweite Adventwoche, sag ich mal an der Stelle.
Ich muss mir jetzt den Sabber wegwischen, ciao.
Ja. Tschüss, ich geh backen, ciao.
Endzone, der The Zone NFL Talk.